DW Menschen und Märkte.
Weiter Wirbel bei VW. Der Konzern will globaler Champion bei den Nutzfahrzeugen werden. Das Vermögen im Blick, wirkt sich die Ungleichheit auf das Wirtschaftswachstum aus? Wertlos? Von wegen. Sand ist ein begehrter Rohstoff, auch in Singapur. Und ein Land am Limit. Der Tourismus hat Island aus der Krise geholfen, sorgt aber trotzdem für Ärger. Das sind die Themen in unserem Podcast am Montag. Mein Name ist Insa Wrede. In der vergangenen Woche gab es mal wieder Wirbel bei Volkswagen. Nicht nur wurde ein neuer Chef ausgerufen, auch der Großumbau des Konzerns wurde verkündet. Künftig sollen die 8 Pkw-Marken in 3 Gruppen gebündelt werden. Die 4. Gruppe sollen die Nutzfahrzeugmarken bilden, darunter MAN und Scania. Noch offen ist, ob sie im kommenden Jahr an die Börse gehen werden. Wenn es dazu kommt, könnte das der zweitgrößte Börsengang der deutschen Wirtschaftsgeschichte werden. Gabriel Wirth über die ehrgeizigen Pläne bei VW.
Die VW-Nutzfahrzeugsparte mit ihren Marken MAN und Scania ist in Deutschland und Europa bereits Marktführer. Doch das reicht der Geschäftsführung nicht. Man will ein globaler Champion werden, meint der Chef der Sparte Andreas Rentschler bei einem Pressegespräch in München. Weltgrößter Hersteller ist derzeit Daimler.
Wir wollen nicht unbedingt der Erste oder der Größte sein, wenn es um Volumen geht. Wir wollen wirklich diese Kriterien wie Profitabilität, wie Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Und wir wollen natürlich global präsent sein. Deshalb wollen wir einer der globalen Hersteller weltweit werden. Unser Ziel ist Mitte im nächsten Jahrzehnt, dieses dann so zu erreichen.
Für die Nutzfahrzeugsparte ist es wichtig, weltweit aufgestellt zu sein, um Nachfrageschwankungen nach Lkw und Bussen in verschiedenen Ländern besser ausgleichen zu können. Dafür setzt die Gruppe im Ausland auf Partner, wie auf die Hersteller Navistar in Nordamerika, auf Sinotruk in China und seit neuestem auf Hino Motors in Japan und Asien. Daneben sollen die beiden Marken MAN und Scania noch stärker künftig zusammenarbeiten. Das soll helfen, Geld zu sparen. Um weitere Finanzmittel für das Wachstum zu bekommen, soll die GmbH in den nächsten Monaten in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Das heißt aber nicht, dass man gleich an die Börse geht, wie Rentschler betont.
Kapitalmarktfähigkeit heißt, Sie haben die Möglichkeit, es zu tun. Das hängt von vielen Themen ab, wie beispielsweise dem Markt, von der Notwendigkeit. Kapitalmarktfähigkeit heißt aber auch, Sie können sich anders finanzieren. Sie können eigene Bonds ausgeben, Sie können sich refinanzieren und damit haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, um dort nach vorne zu gehen. IPO ist nur einer davon, der im Übrigen vom Shareholder entschieden werden muss.
Unklar ist die Zukunft von MAN, Diesel und Turbo sowie von Renk. Der Maschinenbauer und der Getriebehersteller gehören zu MAN. Noch, muss man sagen, denn die Zukunft der beiden Töchter ist ungewiss. Das Unternehmen wird offensichtlich zerschlagen. MAN, Diesel und Turbo sowie Renk werden voraussichtlich nicht mehr Teil der Nutzfahrzeugsparte sein, die derzeit kapitalmarktfähig gemacht wird.
Wir haben vor, dieses jetzt anzugehen, zu überprüfen. In der Tat ist es, wenn Sie sich kapitalmarktfähig gestalten wollen, besser, Sie fokussieren sich auf das Geschäft, in dem Sie tätig sein wollen. Es ist bei uns natürlich Truck und Bus, also Lastwagen und Busse. Und deshalb müssen wir jetzt Wege finden, wie wir dieses Thema dann aus diesem Truck und Bus-Geschäft in eine sinnvolle Zukunft im VW-Konzern überführen.
Beim Betriebsrat betont man, dass die abgeschlossene Arbeitsplatzgarantie bis 2025 für alle MAN-Standorte gilt. Klar ist der Umzug der Konzernzentrale. In einem Jahr soll die Zentrale der VW-Nutzfahrzeugsparte verlegt sein, von Braunschweig nach München. Hier habe MAN seinen Sitz, heißt es zur Begründung. Der zweite Teil der Funktionen solle in Schweden sein, wo Scania sitze, fügte Rentschler hinzu.
Die Verlagerung des Hauptsitzes steht fest, der Börsengang ist noch unklar. Ein Bericht von Gabriel Wirth. Die Reichen werden immer reicher, die Armen bleiben arm. Oft wird über die weiter aufklaffende Schere bei Einkommen und Vermögen geklagt. Das Seltsame ist, der Satz ist gleichzeitig richtig und falsch. Schon lange bemühen sich Ökonomen, die genauen Zusammenhänge der Verteilung von Vermögen zu verstehen. Dazu gibt es Studien, auch vom Internationalen Währungsfonds, dessen Frühjahrstagung in diesen Tagen in Washington beginnt. Dabei geht es darum, wie sich die Verteilung von Einkommen auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Die Ergebnisse fasst Andreas Becker zusammen.
Ökonomen stehen nicht gerade im Ruf, besonders mitfühlend zu sein. Ihr Blick ist fest auf Zahlen gerichtet, weniger auf menschliche Schicksale. Die meisten haben deshalb auch kein Problem mit Ungleichheit, etwa bei Einkommen oder Vermögen. Eher im Gegenteil. Menschen arbeiten härter, wenn sie ihre Situation verbessern wollen. Umverteilung kostet dagegen Geld und vermindert die Motivation, so das Argument. Doch seit einigen Jahren zeichnet sich ein Gesinnungswandel ab. Ausgerechnet der Internationale Währungsfonds IWF, dem oft vorgeworfen wurde, die Ungleichheit zu vergrößern, warnt inzwischen vor den negativen Folgen. Der Industrieländerclub OECD sieht das ähnlich. Das Besondere, beide argumentieren nicht politisch, sondern wirtschaftlich. Wenn die Ungleichheit bei den Einkommen wächst, fällt das Wirtschaftswachstum, so eine OECD-Studie. Beim IWF heißt es, wenn der Anteil der Top 20% der Reichen an den Einkommen steigt, nimmt das Wirtschaftswachstum mittelfristig ab. Die OECD-Forscher beziffern die Wachstumseinbußen auf satte 8,5% des Bruttoinlandsprodukts innerhalb der letzten 25 Jahre. Für Deutschland kommt das Berliner Forschungsinstitut DIW im Auftrag der gewerkschaftsnahen Friedrich-Ebert-Stiftung auf 40 Milliarden Euro im Jahr. Befürworter der Umverteilung konnten nach diesen Studien Hoffnung schöpfen. Endlich schien der Beweis erbracht, dass der Kampf gegen Ungleichheit nicht nur ethisch oder politisch geboten ist, sondern auch ökonomisch sinnvoll.
Wenn das so wäre, dann wäre das natürlich schön. Dann müssten alle vernünftigen Leute wahrscheinlich zustimmen und für mehr Umverteilung sein. Aber das ist halt fast zu schön, um wahr zu sein.
Sagt Holger Stichnoth. Er leitet die Forschungsgruppe Internationale Verteilungsanalysen beim Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Stichnoth findet es grundsätzlich sinnvoll, Ungleichheit durch Umverteilung zu bekämpfen. Doch wissenschaftlich konnten ihn die Studien nicht überzeugen.
Die Studien von der OECD, vom Währungsfonds oder vom DIW, die haben halt größere methodische Probleme, nicht weil sie schlecht gemacht sind, sondern weil es einfach schwierig ist, da zu gesicherten Aussagen zu kommen. Meiner Ansicht nach ist es überhaupt nicht klar, ob es wirklich einen positiven, negativen oder gar keinen Zusammenhang gibt.
Kein zweifelsfrei bewiesener kausaler Zusammenhang zwischen Ungleichheit und Wachstum. Stichnoth spricht hier vom Dilemma der Sozialwissenschaften. Doch die Debatte ist längst nicht beendet. Zuletzt haben IWF-Forscher nachgelegt und versucht, frühere Ergebnisse zu präzisieren. An bestimmten Befunden gibt es auch unter Ökonomen keine Zweifel. Etwa, dass einkommensschwache Familien weniger in Bildung investieren und so noch weniger Chancen haben auf einem Arbeitsmarkt, der nach Fachkräften verlangt. Außer Frage steht auch, dass die Ungleichheit in den meisten Ländern zugenommen hat. Der IWF nennt das eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Und die OECD sagt, die Kluft zwischen Reich und Arm sei in ihren Mitgliedstaaten so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Weltweit ist die Entwicklung ähnlich. Die Ungleichheit bei Einkommen hat in den vergangenen Jahrzehnten in fast allen Weltregionen zugenommen, heißt es im World Inequality Report 2018, an dem unter anderem der französische Ökonom Thomas Piketty mitgearbeitet hat. Stabil blieb die Ungleichheit nur dort, wo sie ohnehin extrem hoch ist, im Nahen Osten, Subsahara-Afrika und Brasilien. Ist also alles hoffnungslos? Werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer? Nein, sagt Verteilungsforscher Stichnoth.
Das ist eben global nicht so, sondern global haben eben Länder, die früher sehr arm waren, haben massiv aufgeholt in den letzten 30 Jahren. Die großen Gewinner sind die ganz Reichen und die Mittelschicht in den Ländern wie China oder halt andere ostasiatische Länder.
In China und Indien ist die Ungleichheit zwischen Arm und Reich gewaltig. Und doch ist der Einkommensabstand dieser Länder zu den USA oder Europa geringer geworden. Auch hat sich der Anteil der Menschen, die in absoluter Armut leben, in den letzten 20 Jahren fast halbiert. Mit anderen Worten, die Welt ist heute etwas weniger ungerecht als früher.
Und das ist natürlich dann für viele dann schwacher Trost, dass vielleicht insgesamt die Ungleichheit gesunken ist oder das Durchschnittseinkommen gestiegen ist, wenn sie eben selber nichts davon haben.
Dazu gehören auch Gering- und Durchschnittsverdiener in Europa und den USA. Global gesehen mögen sie reich sein, doch ihre Einkommen haben kaum oder gar nicht zugelegt, so der World Inequality Report. Globale Angleichung bei gleichzeitigem Anstieg der Ungleichheit innerhalb der Länder. Auch das ist eine mögliche Erklärung für das Erstarken von Populismus, Nationalismus und Protektionismus. Bürger können das Vertrauen in Institutionen verlieren und das untergräbt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Glauben an die Zukunft, schreiben die IWF-Forscher. Ob Regierungen diesem Trend etwas entgegensetzen können, ist dagegen fraglich. Denn oft fehlen im Staatshaushalt schlicht die Mittel. Fast alle Länder haben seit den 1980er Jahren große Teile ihres Staatseigentums privatisiert. Die Länder wurden reicher, doch die Regierungen wurden arm, heißt es im World Inequality Report. Das wiederum beschränke nun ihren Handlungsspielraum im Kampf gegen die Ungleichheit, so der Bericht.
Zwar geht die Schere zwischen Arm und Reich innerhalb der Länder weiter auf, global aber gibt es weniger Ungleichheit, resümiert Andreas Becker. Kaum etwas ist so reichhaltig vorhanden wie der Sand am Meer. Das glauben viele. Wer sich allerdings mit der Bauindustrie beschäftigt, weiß, dass das nicht stimmt. Sand ist knapp. Und das, obwohl es ein nachwachsender Rohstoff ist, denn die Verwitterung nagt unaufhörlich am Gestein und zermahlt es zu immer kleineren Bruchstücken. Die Industrie braucht meist hochreinen Sand, der aus nur einer einzigen Komponente besteht. Solchen Sand künstlich herzustellen, rentiert sich aber kaum. Derweil werden die natürlichen Vorkommen rar. Heute müsste es also eher heißen, so knapp wie Sand am Meer. Der Stadtstaat Singapur muss bereits Sand importieren. Die Nachbarstaaten wollen ihren Sand aber nicht mehr einfach so hergeben. Das hat Folgen, wie Holger Senzel berichtet. Mr. Sandman,
bring me a dream. Auch in Singapur bringt der Sandmann die Träume. Der winzige Stadtstaat, Singapur gehört zu den 20 kleinsten Nationen der Welt, hat große Ambitionen und wenig Platz. Also wird in die Höhe und die Tiefe gebaut und das Meer aufgeschüttet. Und dafür braucht man Sand. Viel Sand.
We have been taking sand from our hills.
Erst haben wir den Sand unserer Hügel abgegraben, erklärt dieser Vorarbeiter, dann vom Meeresgrund geschöpft. Aber inzwischen müssen wir mehr und mehr Sand importieren.
Most of it is being imported.
Um 20% ist Singapur seit den 60er Jahren ins Meer gewachsen. 5,6 Millionen Menschen auf einer Fläche so groß wie Hamburg. Auch die unzähligen Großbaustellen dürsten nach Sand für Zement und Beton. Und so ist Singapur heute größter Sandimporteur der Welt. Ein schmutziges Geschäft, klagt diese Reportage an, weil das reiche Singapur seinen Sand aus den armen Nachbarländern beziehe, mit illegal eingeschmuggeltem Sand seine Küste vergrößere.
Singapore is being accused of expanding its coastline with illegally dredged sand from neighboring states.
Denn legal ist Sand kaum noch zu bekommen. Die meisten Nachbarn Singapurs haben den Export inzwischen verboten. Kambodscha erließ vergangenes Jahr den sogenannten Sandbann, nachdem der arme Staat mehr als 72 Millionen Tonnen nach Singapur geliefert hatte. Doch das hatte schwerwiegende Folgen für die Umwelt, sagt George Bolton von der UN-Beobachterkommission. Die Fischpopulation und damit die Fischerei etwa nahmen großen Schaden. Es ist außerdem ein unglaublich korruptes Geschäft. Eine Menge Politiker haben sich bereichert am Sandbusiness und nahezu nichts von den Millionenumsätzen ist auf Regierungskonten angekommen. Eine regelrechte Sandmafia hat sich nach dem Bann etabliert und schmuggelt den kostbaren Baustoff illegal nach Singapur. Die Regierung bestreitet, davon zu profitieren, und die privaten Bauunternehmer schweigen. Der Sandpreis jedenfalls ist explodiert, von 15 bis 20 Dollar pro Tonne auf bis zu 60 Dollar.
Before the sand ban, prices was around 15 to 20 dollars per ton. Today it is in the region of 50, 60 dollars.
Dadurch steigen Baukosten und damit natürlich auch Mieten und Immobilienpreise, die ohnehin Weltspitze sind in Singapur. Vielleicht hilft aber auch die Wissenschaft. Bei den jüngsten Projekten experimentiert Singapur mit Techniken, die weniger Sand benötigen.
Sand wird inzwischen sogar geschmuggelt, berichtet Holger Senzel. Seit Jahrzehnten machen sich immer mehr Menschen auf nach Island. Auch die Finanzkrise 2008 bremste die Besucher nicht. Ebenso wenig der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull, der 2010 den europäischen Flugverkehr teilweise lahmlegte. Gut für das Land, sollte man meinen. Immerhin ist der Tourismus Islands wichtigster Wirtschaftszweig. Die Einnahmen übersteigen inzwischen die der Fischindustrie. Dem Tourismus verdanken die Isländer mehr als jeden dritten Job, der seit 2010 geschaffen wurde. Aber es gibt auch Schattenseiten. Carsten Schmiester hat sich auf Spurensuche begeben.
Um die 2 Millionen Besucher im vergangenen Jahr. Jährliche Steigerungen von bis zu 40% und das bei nur gut 300.000 Einwohnern. Þórdís Gylfadóttir, Islands Tourismusministerin, sieht das Land am Limit.
Popular nature
Beliebte Naturattraktionen laufen Gefahr, überrannt zu werden. Das kurzfristige Vermieten setzt den Wohnungsmarkt unter Druck. Man beschwert sich an bestimmten Orten über zu viele Besucher und schlechte Infrastruktur. Das hat sie schon im vergangenen Jahr gesagt. Jetzt präsentiert ihr Ministerium einen Bericht, der diese Sorgen bestätigt und Zahlen nennt. Fast die Hälfte der Isländer meint danach, dass die Insel nicht noch mehr Touristen verträgt und im Sommer schon längst überlaufen ist. Sigurdur Sigigrimsson ist Dokumentarfilmer und Reiseleiter. Er kennt den Markt, die beiden Hauptbesuchergruppen und ein merkwürdiges Phänomen.
Es kommen mehr Individualtouristen nach Island, aber Massentourismus, ja. Es kommen sehr viele Asiaten, insbesondere im Winter. Es gibt irgendwie die Glaube im asiatischen Raum, dass Kinder, die unter Nordlichter erzeugt werden, sind Glückskinder. Und so kommt man in Scharen hier, um Kinder zu erzeugen.
Lange dachten auch die Isländer, dass sie Glückskinder seien. Mehr Touristen, das bedeutete gerade nach der Wirtschaftskrise die Chance auf schnelle Erholung, auf neuen Wohlstand.
Offensichtlich Vorteile ist es, dass es viel Geld bringt ins Land. Aber Nachteile ja. Island ist auch nicht darauf vorbereitet. Die isländische Natur ist sehr empfindlich. Aber wenn Tausende von Leuten darüber trampeln, dann geht es ganz schnell kaputt.
Sigi sieht fast täglich mit eigenen Augen, was im Bericht des Tourismusministeriums beschrieben wird.
Der goldene Circle oder diese Runde hier aus Reykjavik ist eine schöne Runde. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, Þingvellir, der goldene Wasserfall und die Geysir, was alle sehen möchten. Aber der ist übervoll. Das ist eigentlich zu viel. Er hat wirklich diesen Charme verloren.
Hinzu kommen stark gestiegene Preise. Bringen sie womöglich ein natürliches Ende des Tourismusbooms? Immerhin haben erste Reiseveranstalter Pauschalangebote storniert, mit der Begründung, sie seien aufgrund der steigenden Kosten nicht mehr wirtschaftlich.
Das wird es dämpfen, ja. Aber es gibt auch viele Leute, die bereit sind, hier zu kommen. Und trotz dieser hohen Preise, hauptsächlich ist das die Lebensmittel- und Restaurantpreise und so sind hingegen, wenn man das vergleicht mit Europa, ist das wirklich enorm teuer.
Aber allein das wird nicht den Touristendruck von der Insel nehmen. Das sieht offenbar auch Ministerin Gylfadott hier so. Sie will Infrastruktur ausbauen, auch andere Ziele auf der Insel erschließen und allgemein ein besseres Besuchermanagement.
We are on the right track.
Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir müssen mehr tun. Ich würde Island gerne als Besuchsziel entwickeln, das viel bietet, wo aber wenig zerstört wird. Und der Tourismus sollte nachhaltiger werden, für Umwelt und Gesellschaft.
Ein Land am Limit. Island muss den Tourismus besser lenken. Mit diesem Beitrag von Carsten Schmiester sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Jan Eisenberg. Vom Mikrofon verabschiedet sich Insa Wrede.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.